Auch wir im Deutschlandfunk sind stolz auf neue Übertragungstechniken und so schalten wir jetzt per ISDN nach Dresden in unser dortiges Deutschlandradio Deutschlandfunk Studio zu meinem Kollegen Michael Groth. Dort begrüße ich jetzt aber an diesem Tisch einen, wenn ich so sagen darf, ehemaligen Kollegen. Es ist Werner Hinz, der langjährige technische Direktor des Deutschlandfunks in Köln. Er sitzt aus einem ganz besonderen Grunde da. Gestern wurde ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Herr Hinz, Glückwunsch dazu.
Vielen Dank.
Und wir lüften den Hörern gegenüber auch den Grund, der dazu beigetragen hat. Auch Sie sind der Schöpfer des nach Ihnen benannten Hinz-Trillers. Und das ist der Piepston, der die Stauwarnungen im Radio, auch bei uns im Deutschlandfunk, einleitet. Herr Hinz, was ist das überhaupt für ein Triller? Dieses Wort allein ist uns ja gar nicht geläufig.
Ja, das ist richtig. Aber wenn ich vielleicht vorausschicken darf, ich hoffe, dass von mir nach meinem Arbeitsleben etwas mehr übrig bleiben wird als nur ein Triller, der anderthalb Sekunden dauert. Denn in Wirklichkeit habe ich ja doch eine ganze Menge mehr gemacht und auch das Bundesverdienstkreuz ist sicherlich nur wegen dieses einen Trillers verliehen worden. Aber um zum Triller zu kommen, so muss man sagen, es handelt sich um ein Steuerzeichen, das Anfang der 70er Jahre gebraucht wurde. Ich war damals der Planungsleiter des Deutschlandfunk, war seit 1970 tätig, um den Neubau planerisch mit vorzubereiten, der ja dann für den Deutschlandfunk errichtet worden ist. Und zu dieser Zeit galt der Verkehrsfunk noch immer als eine Art Programmkiller. Die anderen Rundfunkanstalten haben dem Deutschlandfunk die Übertragung von Verkehrsmeldungen überlassen, weil sie meinten, das würde ihre Programme nur zerstören. Der Deutschlandfunk hat dann alle Stunde Verkehrsmeldungen gemacht. Das führte so weit, dass die Firma Blaupunkt 70 Raststätten mit Aufnahmeeinrichtungen ausgerüstet hat, in denen Verkehrsmeldungen des Deutschlandfunk wiedergegeben werden sollten, weil man damals noch der Meinung war, es würden auf der Autobahn eben nur Langstreckenfahrer sein, die es bestimmt interessant finden könnten, solche Meldungen zu hören. Wenn man diese Meldungen aber aufzeichnet, muss man sie eben in irgendeiner Form mit einem Gerät aufzeichnen, das auf irgendeinen Zeichen hin anfängt zu starten und die Meldung aufzeichnen. Und nur die Meldung, nicht aber das Programm. Dafür wurde also ein Startzeichen gebraucht. Das musste mit dem Programm zusammen übertragen werden, durfte aber durch das Programm auf der Empfangsseite natürlich nicht gestört werden. Und nun hatte jemand da in aller Einfalt gesagt, dann nehmen wir eben einen D-Dur-Dreiklang. Ich war daran überhaupt nicht beteiligt. Ein D-Dur-Dreiklang ist natürlich eine sehr schöne harmonische Sache und das funktionierte ja auch prima. Bloß in Sprache auch und in Musik natürlich vor allem kommen solche Klänge häufig vor, was also zu totalem Ausfall dieser vielen Raststättenaufzeichnungsgeräte führte. Und verzweifelt kam dann ein Mitarbeiter von der Firma hier zum Studio des Deutschlandfunk nach Köln, lief mir zufälligerweise über die Beine und wir haben uns darüber unterhalten und ich habe noch eigentlich ziemlich kurz zum Nachdenken gesagt, es geht nur auf eine ganz bestimmte Weise und das war dieselbe Weise, die eben nun seit fast 24 Jahren oder fast schon 25 Jahren inzwischen auch noch funktioniert. Es handelt sich um einen Ton, der im Tonbereich liegt, sehr gut hörbar ist auch, der aber frequenzmoduliert wird mit einem wiederum ziemlich dissonanten Ton. Sowohl der Träger als auch die Modulationsfrequenz liegt immer abseits unserer Netzfrequenz. Es gibt also keine Oberwellenstörungen durch Oberwellen von irgendwelchen brummenden Netzteilen oder so. Und der Ton hat auch eine gewisse Dauer, nämlich 1,5 Sekunden am Anfang und eine halbe Sekunde am Ende jeder Durchsage. Und diese Kombination hat sich als so wirksam erwiesen, dass sie nicht gestört, dass Empfänger, die diesen Ton aufnehmen, durch keinerlei Modulation sich stören lassen.
Wir hätten diesen Ton jetzt natürlich gerne mal zur Illustration sozusagen eingeblendet, aber das geht ja gar nicht, nicht? Wir würden dann die Gefahr laufen, dass er hunderte ja. oder tausende Autoradios anspringen.
Dann springen die Autoradios an und glauben, es würde also sofort eine Verkehrsmeldung erfolgen, also lassen wir es lieber bleiben. Es handelt sich um einen Ton, der sehr ähnlich klingt wie eine Trillerpfeife, aber jeder, der ein Radio hat oder beim Autofahren Radio hört, der merkt ja das vor den meisten Verkehrsmeldungen, so ein leiser Pfeifton, der etwas trillerig klingt, steht. Und dieser Ton schaltet eben auch die Autoradios auf Meldungen um. Diese Idee mit den Raststätten-Aufzeichnungsgeräten damals war ja nur ein Start. Das war ja eine ganz begrenzte Aufgabe, denn etwa ein oder zwei Jahre später entdeckten ja die Landesrundfunkanstalten, dass man Servicewellen auch brauchen könnte, bauten ihre dritten Programme aus. Und damit wurden die Verkehrsmeldungen nicht mehr zum Programmkiller, sondern zum Programmtrailer, wenn man so will. Und da übernahmen die dann ziemlich schnell den Triller, weil er eine sehr sichere Sache war, um in Empfängern umzuschalten auf Verkehrsmeldungen bei jedem Autoradio.
Er ist also in aller Ohren zumindest. Herr Hinz, kurze Frage noch. Sind Sie damit reich geworden? Weil es ist ja nun mal Ihre Erfindung und sie wird wahrscheinlich in 10, in 20 Jahren genauso noch bestehen.
Na, als ich bei der Industrie tätig war, vorher, nämlich bevor ich zum Sender Freies Berlin kam und danach zum Deutschlandfunk, da hatten wir in unserer Teamarbeit über ein Dutzend Patente gemacht und beim Sender Freies Berlin habe ich immerhin auch noch eins mit ein paar anderen Mitarbeitern zusammen machen können. Dieser Driller selber ist zwar vielleicht eine ganz gute Idee, aber er entsprang einfach auch meiner Tätigkeit als Planungsleiter. Ich habe einfach nur getan und gesagt, was nötig und richtig war. Das hat sich ja dann auch herausgestellt sogar, dass der ARD-zugehörige Institut für Rundfunktechnik hat dann nach einer Untersuchung bestätigt, ein noch sichereres Zeichen als dieses gäbe es eigentlich nicht. Mir selber ist davon nichts geblieben, als dass ich eben den Driller auch nutzen kann, wenn ich mit dem Auto fahre.
Wir werden ihn jetzt anders hören jedes Mal, wenn wir ihn mehrfach am Tage ja selber auch als Autofahrer hören. Ja. Vielen Dank dafür. Ich setze gerne noch hinzu, dass Werner Hinz, mit dem wir sprachen, bei dem ich mich herzlich bedanke, das Bundesverdienstkreuz am Bande gestern bekommen hat, eben auch für den großen Anteil, den er trägt am Aufbau der vielfältigen Rundfunklandschaft in Sachsen. Genau dort, wo wir ihn erreicht haben, in unserem Deutschlandfunkstudio in Sachsen in der Königstraße. Herzlichen Dank, auf Wiederhören nach Dresden.
Auf Wiederhören.
Wir schauen auf die Straßen, das Aktuellste aus dem
Ja, das war wieder einmal eine Verkehrsdurchsage und wenn Sie hätten mitzählen können und wollen, meine Damen und Herren, dann hatten Sie feststellen können, dass wir in diesem Jahr 1986 ein Rekordjahr an solchen Verkehrsdurchsagen haben. Etwa 11.000 Mal konnten Sie im vorigen Jahr solche Verkehrsdurchsagen im Süddeutschen Rundfunk hören und in diesem Jahr sind es bis jetzt schon über 10.000 solcher Durchsagen. Mit Hermann Orgeldinger, dem Leiter der Redaktion Auto und Verkehr, und Polizeidirektor Karl Tränkle, Leiter des Lagezentrums im Innenministerium von Baden-Württemberg, tun wir mal einen kurzen Blick hinter die Kulissen des Verkehrswarnfunks.
Also die Meldungen kommen aus der Verkehrsredaktion. Das heißt, die Polizei gibt sie an die Verkehrsredaktion und dort werden diese Meldungen von einer Sachbearbeiterin oder auch jetzt am Wochenende von Studenten in den Computer eingegeben und werden mittels Knopfdruck runtergeschickt in beide Studios. Hier im Süddeutschen Rundfunk ist es ja so, dass wir in zwei Programmen, nämlich in Südfunk 1 und in Südfunk 3, einen vollen Verkehrsservice haben und deshalb muss die Meldung dann auch in beiden Studios auf dem Bildschirm sein. Also mittels Knopfdruck kommt die Meldung von der Verkehrsredaktion hierher ins Studio.
Natürlich will auch die Polizei wie der Rundfunk dieses Verfahren zur schnellstmöglichen Unterrichtung der Verkehrsteilnehmer noch weiter vervollkommnen. Welche Möglichkeiten sehen Sie dazu, Herr Tränkle?
Wir werden weiterhin versuchen, ein streckendeckendes Aufklärungsnetz zu praktizieren und einzurichten, insbesondere dort, wo wir stets Schwerpunkte oder Brennpunkte des Verkehrsgeschehens haben. Wir werden die Hubschrauber weiterhin stark zur Verkehrsaufklärung einsetzen. Wir werden insbesondere zu den Hauptreisezeiten, aber auch an den Freitagnachmittagen, an den Wochenenden, die Streifenwagen vermehren in bestimmten Abschnitten und so unser Defizit an Feststellungen über Verkehrszustände mindern. Wir sind außerdem dabei, das Meldeverfahren auch im polizeilichen Bereich auf Elektronik umzustellen. Das wird noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, aber die Planungen sind so konkret, dass man hier schon darüber sprechen kann. Wir stellen uns vor, dass die Streifenwagenbesatzung ihre Meldung an ein Datenterminal gibt und in diesem Terminal dann die Meldung aufbereitet, sendegerecht gewissermaßen, zur Landesmeldestelle für den Verkehrswarndienst ins Innenministerium übermittelt wird, dort überprüft, koordiniert, gegebenenfalls auch berichtigt oder ergänzt wird und dann dem Funk auf dem gleichen Wege zur sofortigen Ausstrahlung übermittelt wird.
Das wäre also immerhin noch eine Verschnellerung von einigen Sekunden. Ja, alle Anstrengungen sind nun wirklich angebracht, denn man wird sich in den kommenden Jahren auf immer dichter werdende Verkehrsströme einrichten müssen, Herr Orgeldinger.
Über kurz oder lang müssen wir die Verkehrsströme elektronisch erfassen auf den Autobahnen. Es gibt erste Versuche im Bereich Frankfurt. Zum Beispiel gibt es Infrarotmessungen. Da wird gemessen, wie viel Fahrzeuge in eine bestimmte Strecke reinfahren. Und nach einigen Kilometern wird gemessen, wie viel fahren raus. Das heißt, es ist ein sehr sensibles System. Man merkt, also wenn vorne 1000 reinfahren und hinten kommt keiner mehr raus, wir haben einen Stau. Wenn hinten 700 rauskommen, dann ist schon dichter Verkehr. Also man kann das theoretisch sehr exakt machen. Und ich glaube, dass die Zukunft so aussehen wird. Das Ganze ist wirklich sehr teuer und der Bundesverkehrsminister hat gesagt, solche Systeme brauchen wir. Wir brauchen aber einige Jahre, bis sie eingeführt werden. Also ich nehme an, dass so in 5 Jahren die ersten verwertbaren Daten da sind.
Sie hörten zur Entstehung des Verkehrsfunks im ersten Interview Werner Hinz am 23. September 1995. Im zweiten Interview vom 19. Oktober 1986 kamen Hermann Orgeldinger und Karl Tränkle zu Wort. Sie berichten aus der alltäglichen Praxis des Verkehrswarnfunks.